Guten Abend. Heute Abend haben wir ein spannendes Thema. Gott knapp daneben ist auch vorbei. Habt ihr auch so ein Erlebnis in eurem Leben, wo das mal so war, knapp daneben und trotzdem vorbei? Mir ist eine Geschichte eingefallen, die ist schon, ich schätze mal so 20 Jahre her. Da war ich auf einer Skifreizeit und wie das so ist in meinem noch jüngeren Alter, versucht man nicht auf der Piste, sondern außerhalb der Piste zu fahren, was ja nicht erlaubt ist. Und wir haben die Skipiste verlassen, die normale, und es war Traum, Pulverschnee. Und wir sind da so ein bisschen gefahren und dann wurde ich irgendwie immer schneller und plötzlich konnte man auch nicht mehr so schöne Kürfchen fahren, weil rechts und links waren so kleine Hubbel. Und ich wusste nicht genau, was das war, ob das überpuderte Tannenbäumchen waren, ich wusste es nicht genau. Auf jeden Fall war es so ein kleiner, schmaler Pfad, wo schon andere mit den Ski drüber gefahren sind. Und da konnte man schön reinstehen mit den Ski und einfach fahren lassen. Das Problem war, ich wurde immer schneller. Und irgendwann habe ich gedacht, ich muss aus dieser Spur raus, in den Tiefschnee rein, sonst, wenn es mich zerlegt, dann tut es richtig weh. Und dann habe ich das Ziel ein bisschen aus den Augen gelassen. Ich bin aus dieser Bahn rausgefahren und habe gedacht, ach, ich fahre einfach ein bisschen auf diese kleinen überpuderten Tannenbäumchen. Das bremst mich dann so langsam ab. Die waren wirklich nicht höher als so. Und habe das dann auch gemacht. Und beim ersten Tannenbäumchen, das mich abbremsen sollte, habe ich bemerkt, es waren gar keine Tannenbäumchen. Das waren Überreste von einer Lawine und das waren so Eisbrocken, richtig betonhart. Und die waren halt mit Pulverschnee überzuckert. Und ich bin mit beiden Ski frontal draufgefahren. Meine Ski kamen von 100 auf 0 in 0 Sekunden. Und ich bin weiter geflogen. Ich habe einen schönen Salto vorwärts gemacht, bin auf meinen Skistiefeln gelandet und mein Bruder war hinter mir, hat gesagt, hat cool ausgesehen. Aber so kann es gehen, wenn man das Ziel verfehlt, wenn man nicht dort bleibt, wo man bleiben sollte. Und um das soll es heute Abend ein bisschen gehen, um Zielverfehler. Und zwar in Bezug auf Gott. Können wir da auch das Ziel verfehlen? Ja? Das ist gar nicht so schwer. Viele Menschen denken ja während ihrer Lebzeit, ach Gott, den brauche ich nicht so wirklich. Wenn es dann ums Sterben geht, wenn wir bei Beerdigungen sind, das finde ich immer wieder interessant, da werden plötzlich die Leute, die von Gott nicht viel wissen wollten, plötzlich werden sie, ich sag mal, religiös. Da heißt es dann zum Beispiel, wo er jetzt hingeht, geht es ihm besser. Er ist jetzt in der Ewigkeit, die Engel passen jetzt auf ihn auf, er war ein guter Mensch, ihm geht es jetzt gut. Da kommt Gott dann doch plötzlich mit ins Spiel. Aber ob das wirklich so ist, dass am Ende jeder dann doch im Himmel landen wird, das ist die Frage. Die Bibel zeigt uns eher ein anderes Bild auf. Da sieht es eher so aus wie beim Gottometer, so heißt das Anspiel. Vielleicht ohne Waage und ohne Herrn in der Warnweste. Aber doch müssen wir vor Gott Rechenschaft ablegen. Das sagt die Bibel. Und wenn wir gestern über das Thema Leid geredet haben und über diese eine Frage, ja, was ist denn, wenn Kinder missbraucht werden. Warum greift Gott nicht ein? Das wird der allerspäteste Zeitpunkt sein, wo Gott eingreift, wo er Leute zur Rechenschaft fordert, wo sie für ihre Taten gerade stehen müssen. Die Bibel ist da sehr deutlich. Die macht da nicht so, wie es in einem Volkslied heißt, wir kommen alle in den Himmel. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, sagt die Bibel nicht. Und deswegen möchte ich heute Abend so drei Personengruppen, die auch im Anspiel vorkamen, ein bisschen beleuchten. Da gibt es die eine Personengruppe, das ist die Voll-Daneben-Gruppe. Voll-Daneben ist klar vorbei. Wer voll am Ziel vorbeilebt, der wird auch klar dran vorbeischrammen. Das ist ganz logisch. Und als Geschichte soll uns diese bekannte Geschichte aus der Bibel dienen von dem verlorenen Sohn. Viele von euch kennen die Geschichte. Da ist ein Mann, der hat zwei Söhne und der Jüngere beschließt, ach, ich habe keine Lust mehr, keinen Bock mehr auf Papa. Ich bin dann mal weg. Geht zu seinem Vater und sagt, ach du Papa, ich habe genug. Aber könntest du mir noch wenigstens Erbe auszahlen? Das ist ziemlich dreist, finde ich. Er erklärt quasi seinen Vater für tot, obwohl er quietschfidel lebendig vor ihm steht. Und anstatt, dass der Vater ihm rechts und links einen an die Backen haut, gibt ihm der Vater sein Erbe und lässt ihn ziehen. Ist schon erstaunlich. Es ist eine klare Abkehr von seinem Vater. Er hat seinen Vater respektlos behandelt. Er erklärt ihn für tot. Und dann lesen wir in Lukas Kapitel 15, Vers 13. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Ganz wörtlich kann man hier übersetzen, verschleuderte er seine Habe oder er hat zügellos gelebt. Das ist mal eine klare Ansage. Er hat ausschweifend alles verprasst, was er hatte. Ist auch ein Leben. Machen viele Menschen so. Die versuchen das meiste, was nur geht, aus dem Leben rauszuholen. Man weiß ja nicht, was danach kommt. Deswegen rausholen, was geht. So hat er es auch gemacht. Aber es konnte nicht gut gehen. Es konnte nicht gut gehen. Und zu seinem Unvermögen, zu seinem Unverstand kommt dann auch noch Pech hinzu. Jetzt kam noch eine Hungersnot hinzu. Das heißt, alle anderen waren plötzlich auch in Not. Und dann nimmt die Katastrophe in seinem Leben ihren Lauf. Er ist ganz unten angekommen. Ganz unten. So weit unten, dass er bei einem Schweinezüchter oder Schweinebauern anwirbt und darum bettelt, kann ich wenigstens die Schweine hüten, in der Hoffnung, dass er dort aus dem Futtertrog das Schweinefutter rausessen kann. Als aus dem Schweinetrog rauszufressen, das ist schon eklig genug. Das kann ich mir vorstellen und habe ich keine Lust drauf. Mir reicht es schon, wenn ich in einem Schweinestall vorbeifahre. Das zieht sogar ins Auto rein, dieser Geruch. Schweine haben schon einen gewissen Duft. Sie schmecken lecker. Aber für Juden war das die Totalkatastrophe, der Super-GAU. Schweine waren unreine Tiere. Ein Jude hätte nicht mal ein Schwein angefasst, geschweige denn im Stall mit den Schweinen gelebt und ihr Futter gefressen. So weit ging's bergab. Es heißt in Vers 14, er hatte Mangel gelitten. Das kann ich nachvollziehen. Wenn er so weit unten ankommt, dann hat er definitiv Mangel gelitten. In Römer 3, Vers 23, da gibt es einen Vers, der hat auch dieses Wort Mangel drin. Da heißt es, sie sind allesamt, und da sind alle Menschen gemeint, sie sind allesamt Sünder und ermangeln der Herrlichkeit, die Gott ihnen zugedacht hatte. Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen an den Abenden. Das ist wieder so ein Vers, wo Gott ganz klar sagt, ihr seid keine guten Menschen. Das ist ein Märchen. was euch der Humanismus vorgaukelt. Es ist ein Märchen. Der Mensch ist schon einigermaßen gut. Das sind halt die Umstände. Und wenn wir die verändern, dann wird es schon. Wenn ich unsere heutige Gesellschaft angucke, im modernen, fortschrittlichen, demokratischen Westen, dann kann ich allein schon da sagen, der Humanismus ist gescheitert. Das haben wir spätestens vor ein paar Wochen gesehen, als alle die Grenzen zugemacht haben. Da lassen wir lieber die Leute im Matsch stecken und in der Kälte frieren, als Menschlichkeit zu zeigen. Wenn das kein Beweis ist, dass der Humanismus versagt hat, dann weiß ich nicht. Und Gott sagt, ihr seid alle Sünder. Ihr habt alle das Ziel verfehlt. Das griechische Wort für Sünde heißt nichts anderes als Zielverfehlung. Wir haben das Ziel verfehlt und dadurch ermangeln wir. Wir leiden Not. Wir haben was verloren. Wir sind ganz unten angekommen. Nämlich wir haben die Herrlichkeit verloren, die Gott uns eigentlich zugedacht hatte. Er wollte unser Leben herrlich machen, weil er gegenwärtig ist in unserem Leben, weil seine Herrlichkeit uns erfüllen möchte und uns ein sinnvolles, erfülltes Leben schenken möchte. Aber wir haben gedacht, ach Gott, alter Opi oben auf den Wolken, gib mir mein Erbe, ich mache mich aus dem Staub, ich interessiere mich nicht für dich. Und dann endet man, bildlich gesprochen, vor den Säulen. Der Sohn ist für die Konsequenz seiner Abkehr selber verantwortlich. Das war sich auch bewusst. Das finde ich das Tolle an dem Sohn. Er hat es eingesehen. Das hören wir später, als er versucht umzukehren. Da kommen wir nachher noch drauf. Die Frage ist, wen meint Jesus eigentlich? Das ist ja ein Gleichnis, das er erzählt. Eine Beispielgeschichte. Wen meint denn eigentlich Jesus damit? Wenn wir den Zusammenhang anschauen, dann können wir am Anfang von Kapitel 15, bevor Jesus ein paar Gleichnisse erzählt, das nachlesen. Da heißt es, es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Für die frommen Juden, die gottesfürchtigen Juden war klar, die Zöllner und Sünder, das sind die ganz Schlimmen. Das sind die, die bei den Säuen fressen. Das sind die, die ganz weit entfernt sind von Gott. Die haben ganz klar das Ziel verfehlt. Und in diesem Beispiel sagt Jesus, ja, da habt ihr recht. Diejenigen, die von Gott überhaupt gar nichts wissen wollen, das sind die, die bei den Säuen leben. Die sind ganz unten angekommen. Das spüren sie vielleicht nicht während ihrer Lebzeit, aber spätestens danach werden sie es erfahren müssen. Er gibt ihnen recht. Das sind Menschen, die die Leitplanken Gottes, man nennt es auch Gebote, aber ich sage lieber Leitplanken, weil eine Leitplanke ist dazu da, mich sicher zu führen. Und Warnschilder rechts und links der Straße haben schon ihren Sinn, auch wenn ich sie nicht immer verstehe und manchmal denke, ach, warum steht da 50? Ich kann schneller fahren. Aber es sollen Leitplanken sein, die mich durchs Leben führen, damit ich sicher am Ziel ankomme. Und viele Leute scheren sich überhaupt nicht drum. Das sind die voll daneben Leute. Jetzt kommt die zweite Personengruppe. Das ist die knapp daneben Fraktion. Knapp daneben ist eben auch vorbei. Und in dieser Geschichte, nachdem der Sohn umkehrt und der Vater ihn aufnimmt und aus Freuden ein Freudenfest veranstaltet, dann begegnet uns der zweite Sohn vom Vater. Den lassen wir oft weg, wenn wir die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählen, aber die gehört eigentlich dazu, diese Person. Da heißt es in Vers 25, aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe deine Gebote noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Bisschen verbittert. Kann ich verstehen. Na, da ist der andere Sohn, der ganz treu beim Vater geblieben ist, der hart gearbeitet hat, den ganzen Tag wie ein Knecht geschuftet hat und der jetzt vielleicht zu Recht verbittert ist. Verbittert wie ein Feind. Er kann seinen Bruder nicht ausstehen. So ein Rüpel. Der hat Unehre über die Familie gebracht. Der hat das Hab und Gut verprasst. Und jetzt kommt er zurück und meint, er könnte hier wieder, ich sag's mal auf Jungdeutsch, sich einschleimen. Er war verbittert. Wie ein Feind. Und als der Vater herauskommt und sagt, komm doch mit, freu dich doch mit, da heißt es, dass er draußen blieb. Wie ein Fremder. Ist nicht reingekommen. Mir tut der zweite Bruder sehr leid. Warum? Er hat eigentlich die Fülle und die Gegenwart des Vaters nie wirklich in Anspruch genommen. Er hat den Vater gesehen, er hat ihn erlebt, er war ganz nah dran und doch ist er eigentlich am eigentlichen Sinn des Lebens vorbeigeschrammt. Er war Sohn, nicht Knecht. Der hätte nicht mal arbeiten müssen. Aber er wollte seinem Vater beweisen, wie gut er ist und wie hart er arbeiten kann. Aber er hat eigentlich als Knecht gelebt, nicht als Sohn. Er trug zwar den Titel Sohn, aber an seiner Bestimmung ist er eigentlich vorbeigeschrammt. Das ist die knapp daneben Fraktion. Und Jesus bezieht diesen Sohn natürlich auf die Frommen unter dem Volk. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die sich aufgeregt haben, dass Jesus bei den Sündern und Zöllnern eingekehrt ist, mit ihnen Gemeinschaft gehabt hat, mit ihnen gegessen hat, sich unrein gemacht hat. Das konnten die gar nicht verstehen. Sie waren doch so nah dran. Ja, sie waren nah dran und doch ganz weit weg. Und ich glaube, das ist eine Gefahr in unserem Land. Viele sind christlich erzogen worden, haben vielleicht sogar gläubige Eltern und denken, naja, es reicht ja, bin ja eigentlich auch mit dabei. Andere sagen, ja, ich meine Lohnsteuerkarte steht irgendwas von evangelisch oder katholisch, ja, ich bin Christ. Aber haben es nicht so richtig kapiert, was Gott ihnen eigentlich zugedacht hatte, dass er ihnen seine Herrlichkeit zugedacht hatte und sie eigentlich Mangel leiden. Dass sie am Ziel vorbeigeschrammt sind, sie haben gesündigt, das Ziel verfehlt. Zwar nur knapp, die waren auf jeden Fall moralisch gesehen wesentlich besser als dieser andere, der so ganz weit entfernt lebt. Aber sie sind dran vorbeigeschrammt. Ihnen passte dieser Messias nicht in ihr Weltbild. Sie wussten wohl, da kommt ein Messias, ein von Gott gesandter, ein Gesalbter, der König der Juden, der alles besser machen wird, der uns erretten wird. Ja, jetzt kommt der im Futtertrog daher. statt im Königspalast. Jetzt ist er mit Sündern und Zöllnern anstatt mit den Guten. Jetzt heilt er die Aussätzigen, anstatt einen großen Bogen, um diese unreinen Menschen zu machen. Jetzt reitet er auf einem Esel nach Jerusalem herein, nicht auf einem Pferd, wie es die Machthaber gemacht haben. Jetzt hat er eine Dornenkrone auf und wird verspottet, anstatt dass er eine Königskrone auf hat und angebetet wird. Das kann doch nicht der Messias sein, den wir uns vorgestellt haben. So haben sie gedacht. Der Messias hat nicht in ihr Weltbild gepasst. Und ich glaube, wir stehen manchmal in der Gefahr, dass wir uns auch so unseren Jesus zusammenschnitzen oder so im Baukastensystem zusammenbauen, so wie es uns passt. Aber das funktioniert nicht. Gott legt fest, wie die Dinge sind, nicht wir. Und dann war da seine Botschaft, die hat ihnen auch nicht gepasst. Nicht nur das Auftreten von Jesus war erbärmlich und peinlich, sondern auch seine Botschaft. Das ging gar nicht. Behauptet er, wir sind Sünder. Wo wir doch gern auf den Gassen und Straßen fromm beten. Und manchmal auch gern auf die anderen zeigen und zu Gott sagen, Herr, danke, dass ich nicht so bin wie dieser Sünder hier. Und Jesus sagt, ihr habt Mangel. Ihr habt die Herrlichkeit verloren, die Gott euch eigentlich zugedacht hatte. Ihr denkt, ihr seid so perfekt. Ihr haltet Gottes Gebote und ihr versucht sie auch. Und ihr haltet die ganzen Gottesdienste ein und die Feiertage. Ihr lebt ganz streng am Gesetz und doch seid ihr am Eigentlichen vorbeigeschrammt. Gott wollte euch zu Kindern haben. Ihr habt euch zu Knechte gemacht und versucht durch eigene Anstrengungen Gott zu beeindrucken. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und was ich das Schöne finde in diesem Gleichnis, Jesus verdammt sie nicht. Stellt euch mal den Vater vor. Er freut sich riesig, dass nach langer Zeit sein verlorener Sohn, von dem er keine Nachricht erhalten hat, vielleicht jahrelang nichts mehr gehört hat, plötzlich ist er wieder da und er ist am Leben. Und er ist wieder in die Familie aufgenommen. Und der Vater freut sich und sagt zu den Knechten, hey, schlachtet mal das Kalb und jetzt machen wir ein richtig großes Fest und ladet mal noch kurz die Nachbarn ein und die Freunde und die Verwandten, die in der näheren Umgebung leben. Lasst uns ein riesiges Fest feiern. Und die Gäste sind da und die Band spielt und es ist fröhlich und Feierstimmung. Wie leicht hätte der Vater darüber den älteren Sohn vergessen können? Der war so glücklich. Aber vergiss ihn nicht, es fällt ihm auf, da fehlt jemand. Da fehlt jemand am Tisch. Jemand ganz Wichtiges, mein älterer Sohn, ja, wo ist denn er? Und er geht raus und findet seinen Sohn, seinen Eltern draußen vor der Tür. Schmollend, verbittert. Und er sagt zu ihm, hey, komm doch mit rein. Freu dich doch. Freu dich mit mir. Dein Bruder ist wieder da. Der für uns eigentlich gestorben war, weil wir nicht mehr erwartet hätten, dass er lebend zurückkommt. Er lebt. Und er sagt, nee. Mit so einem nicht. Der Vater geht dem Älteren entgegen. Er wirbt um ihn. Das ist die zweite Fraktion. Und jetzt kommt die dritte Fraktion. Das sind die, die mit Jesus leben. Und wenn du mit Jesus lebst, dann bist du ganz dabei. Dann bist du in dieser Herrlichkeit Gottes. Dann lebt seine Herrlichkeit in dir. Dann lebt sein Heiliger Geist in dir. Dann bist du erfüllt mit seiner Gegenwart. Und jetzt möchte ich noch mal kurz zu dem Jüngeren zurückkommen. Als er ganz unten war, ganz, ganz unten bei den Säuen, da heißt es in Vers 17, da ging er in sich. Er hat zu denken angefangen. Was habe ich nur gemacht? Mann, wie doof war ich eigentlich? Was habe ich nur angestellt? Ich habe meinen Vater für tot erklärt. Ich habe mir noch sein Erbe geschnorrt. Ich habe ihm den Rücken zugekehrt, habe mich in die weite Welt hinaus gemacht, habe ihm nicht mal eine Grußkarte geschickt und mich bedankt für das Erbe. Gar nichts. Und jetzt bin ich dort, wo ich es verdient habe, ganz unten. Und er hat nachgedacht und dann sagt er, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Wow, das ist Buße. Das ist genau, was das Wort Buße bedeutet. Umkehr. Den Verstand einschalten und merken, Mann, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Und sich dann auch das in die Tat vornehmen und umkehren. Sich abkehren von dem alten Leben, vom Sautrog weg und sagen, egal was war, ich gehe jetzt zurück zum Vater. Er hat es ja gar nicht richtig kapiert. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, und ich werde meinen Papa fragen, ob ich nicht als Tagelöhner bei ihm arbeiten kann, weil ich bin nicht mehr wert, seinen Sohn zu heißen. Da geht es nämlich weiter in Vers 19. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und jetzt kommt dieser große Showdown, dieser Moment. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, deswegen können wir da keine große Spannung aufbauen. Aber er macht sich auf und geht zu seinem Vater und könnt ihr euch vorstellen, wie es ihm wohl ging auf dem Weg zurück. Er hat sich wahrscheinlich seine Rede 1000 Mal vorgesagt, wie unsere Bibelschüler und ich manchmal auch meine Predigt nochmal 1000 Mal durchgehe. Was soll ich sagen und wie fange ich an und wie muss mein Aussehen, dass es demütig genug ist. Und es kommt ganz anders, ist meistens so. Der Vater, ich lese euch das mal vor, und er machte sich auf und kam zu seinem Vater, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Als er noch weit entfernt war, das heißt, der hat nicht nur zufällig da mal einen Horizont geguckt, ach, da ist mein Sohn, sondern ich glaube, der Vater jeden Morgen, als er aufgestanden ist, hat auf den Anrufbeantworter geguckt, hat meinen Sohn angerufen, hat im Briefkasten geguckt, habe ich eine Karte gekriegt. Er hat zum Fenster rausgeschaut, vielleicht kommt er ja. Er hat Sehnsucht gehabt nach seinem Sohn. Obwohl der Sohn ihm so den Rücken zugekehrt hat. Und dann sieht er ihn, ganz in der Ferne. Und ein guter Patriarch, was damals so üblich war, der hätte jetzt Folgendes gemacht. Der wäre vielleicht vor die Tür gegangen und hätte mal gewartet. So, jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Und was macht der Vater? Es jammerte ihn. Das Wort hatten wir gestern schon. Es hat ihm die Eingeweide rumgedreht. Mein Sohn ist wieder da. Emotion pur. Und er lief. Ganz wörtlich heißt es hier rennen. Und das ist auch das Wort, was im Wettkampf verwendet wurde. Also er ist nicht nur gejoggt, sondern so schnell es ging, auf seinen Sohn zugerannt. Und jetzt kommt der Knüller und fiel ihm um den Hals. Ohne Wäscheklammer auf der Nase. Der Sohn kam von den Säuen. Glaubt ihr, der hat geduftet nach Hugo Boss oder sonst irgendeinem Duft? Vielleicht nach Miss Piggy oder sowas, aber das war kein Wohlgeruch. Das war kein Wohlgeruch. Aber dem Vater ist es egal. Er hat seinen Sohn so lieb, er küsst ihn. Er hat ihn nicht vorher gewaschen und gesagt, dann gebe ich dir mal einen Kuss, sondern er küsst ihn. Und dann macht er diese, ich nenne es mal, Wiedergeburtstagsfeier. Sein Sohn ist wiedergeboren. Der tot war, er lebt wieder. Er war nicht wirklich tot, aber für den Vater, er war so weit weg, er war getrennt. Er ist wieder da. Er schlachtet ein Kalb, er holt ein schönes Gewand, er gibt einen Ring, er zieht ihm schöne Schuhe an, er macht ein fröhliches Essen und lädt Gäste ein. Das ist der Vater. Was für ein schönes Bild. Was für ein herrliches Bild. Für die Freude, die Gott hat, wenn ein Mensch die Umkehr findet. Wenn ein Mensch erkennt, oh, ich habe mein Leben in die total falsche Richtung gesteuert. Und da ist es egal, ob du voll daneben gesteuert hast oder nur knapp daneben. Beides ist dran vorbeigesteuert. Und Gott hätte sich auch, oder der Vater hätte sich auch über seinen älteren Sohn riesig gefreut. Schön, dass du beim Fest mit dabei bist. Schön, dass du hereingekommen bist. Schön, dass du mal Pause machst von der harten Arbeit. Das wäre gar nicht nötig. Du bist doch mein Sohn. Komm doch rein. Da heißt es in Vers 24, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Das sagt der Vater über seinen verlorenen Sohn. Und deswegen macht er dieses Fest. Und es heißt in Vers 10, das ist der letzte Vers vor dieser Geschichte, so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen, und das ist fett geschrieben, einen Sünder, der Buße tut. Der diese Umkehr schafft, der Reue zeigt, der sagt, ja Gott, ich erkenne es, ich habe mein Leben in die falsche Richtung gelebt. Ich möchte umkehren. Da ist ein Freudenfest im Himmel. Wegen dir. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass Gott sich um uns Menschen, um jeden Einzelnen so kümmert und dass er sich so freut, wenn ein Sünder zu ihm kommt. Das ist unvorstellbar. Aber das ist Gottes große Liebe zu uns und seine Sehnsucht. Das heißt im 1. Timotheusbrief, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass sie begreifen, was eigentlich Gott ihnen zugedacht hatte. Die Gottesherrlichkeit, die Gemeinschaft mit ihm, ein Leben mit ihm. Und der Mensch denkt, ach, ich suche lieber meine eigene Herrlichkeit. Und spätestens auf dem Friedhof wird uns dann deutlich, so weit ist es mit meiner Herrlichkeit dann doch nicht her. Es wäre schade, wenn du an diesem Ziel vorbeisteuern würdest. Ich streite nicht ab, dass du ein einigermaßen zufriedenes, glückliches Leben, auch ohne Gott leben kannst. Wir leben in so einem reichen Land. Wir hatten seit 70 Jahren keinen Krieg mehr. Wir haben so viel Geld, dass wir sogar Flüchtlinge aufnehmen können. Unsere Wirtschaft funktioniert einigermaßen richtig gut. Uns geht's gut. Wir dürfen sogar Meinung äußern. Wir dürfen demonstrieren, wir dürfen wählen. So viele gute Sachen. Ja, da braucht man Gott doch nicht. Das ist ein Trugschluss. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Wahrheit ist, wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verloren. Aber in Jesus, der für unsere Schuld gestorben ist, hat Gott diesen Weg zu ihm wieder freigemacht. Und deswegen kam Jesus. Deswegen hat er sein Leben gegeben. Der ohne Schuld war, hat für dich bezahlt. Dass du wieder mit Gott Verbindung haben kannst. Und dann freut sich Gott, weil er sagt, mein verlorenes Kind ist zu mir zurückgekommen. Und das ist es wert, ein großes Fest zu feiern. So lade ich dich auch an diesem Abend wieder ein, ans Kreuz zu kommen. Vielleicht erkennst du, dass dein Leben in die falsche Richtung gegangen ist. Und vielleicht ist heute Abend der Moment, wo du sagst, halt mal, ich muss mal hier klar denken. Was habe ich nur gemacht? Ich will zu meinem Vater zurückkehren. Und ich darf dir sagen, er wird dich nicht als Knecht behandeln, sondern als Sohn, als Kind, als Tochter. Gott der Allmächtige nimmt dich in seine Familie auf. Wir singen gleich wieder unser Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen. Und wenn du denkst, ja, Jesus, ich möchte ein Leben mit dir beginnen. Ich möchte, dass meine Schuld vergeben ist. Ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen. Ich möchte mich jetzt nach Gott ausstrecken. Ich möchte Gemeinschaft mit Gott haben. Dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen, hier ans Kreuz, um Vergebung für deine Schuld zu bitten, Jesus in dein Leben aufzunehmen und erfahren zu dürfen, was es heißt, Sohn, Tochter, Kind Gottes zu sein. Ich werde dann im Anschluss ans Lied mit dir beten, dir vorbeten, wie du dein Leben Jesus geben kannst, wie du in Gemeinschaft mit Gott hineinfinden darfst. Aber jetzt lasst uns zuerst unser Lied singen. Wir stehen dazu auf. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und genauso darfst du jetzt auch zum Kreuz kommen.
Thank you.
du Jesus in dein Herz einladen willst, und vielleicht gibt es auch einige hier, die eigentlich gedacht haben, eigentlich bin ich doch Christ, und jetzt erkannt haben, vielleicht bin ich es doch nicht so richtig. Ich lade euch ein, mit mir zu beten, du darfst leise mitbeten oder auch laut. Ich bete immer vor und du kannst mir dann gerne nachbeten. Vater im Himmel, danke, dass du mich so unendlich lieb hast. Dass du auf mich gewartet hast, voller Sehnsucht, voller Liebe. Und ich habe erkannt, dass ich mein Leben am Ziel vorbeigesteuert habe. Und ich habe erkannt, dass es mir nicht gut tut, dass ich mein Leben kaputt mache und dass ich die Herrlichkeit verloren habe, die du mir eigentlich zugedacht hast. Ich danke dir, dass du in Jesus mir diesen Rückweg ermöglicht hast. Ich danke dir, dass er, obwohl er ohne Schuld war, für mich gestorben ist und meine Schuld beglichen hat. Und so bitte ich dich, Herr Jesus, dass du mir meine Schuld vergibst, meine Zielverfehlung, und dass du jetzt in mein Leben hineinkommst. Ich will zu dir zurückkommen. Ich will dir nachfolgen. Ich möchte dein Kind sein. Danke, Herr Jesus, dass du das für mich getan hast. Dass meine Schuld jetzt vergeben ist. Dass ich wieder bei dir sein darf. Und dass du dich riesig freust, dass ich jetzt dein Kind bin. Dir sei Lob und Ehre dafür. Amen. Wir nehmen nochmal Platz.
Auch heute Abend.